Up FM. Inside knowledge and design expertise power the new wave in games industry analysis. The culmination of performance and style provide the ultimate advantage in the race for entertainment.
Na, was geht? Heute bei Hits Up FM. Ja, ne? Ja. War eine Woche. Hallo, hallo. Mein Name ist Siad. Ich bin heute tatsächlich alleine hier. Bei Knöbel in seinem Umfeld, direkt grammatikalisch super eingestiegen, in Knöbels Umfeld gab es einen Notfall, um den er sich kümmern musste. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ernst es ist oder so. Knöbel selbst geht's gut, soweit ich weiß. Also bitte macht euch nicht zu viel Sorgen. Ich will jetzt auch nicht mehr sagen, als mir so zusteht, ne? Es ging mir jetzt nur darum, okay, ne, wir hatten jetzt Aufnahmezeitpunkt und ich wollte ihn nicht unnötig hetzen. Ich wollte ihm so die Ruhe und die Zeit geben, dass er sich darum kümmern kann. Und deswegen dachte ich, okay, ich mache mal alleine eine Folge. Und dementsprechend, ne, ich meine, viele unserer Segmente, We Slop, Killer 8, auch das Thema, das ich mir für heute ausgesucht hatte, eigentlich, auch die Fragen, das sind alles so Sachen, die schon stark davon abhängen, dass wir zu zweit sind, ne? Und also speziell bei den Fragen dachte ich so, okay, es wäre halt schade, wenn wir nicht Knöbels Take auch noch kriegen dazu. Deswegen, ich spare mir das alles mal für nächste Woche, wenn Knöbel hoffentlich wieder da ist. Und stattdessen heute machen wir nur kurz die News. Es gibt ein großes Thema, über das wir auf jeden Fall reden müssen, die Woche noch, solange es aktuell ist. Und ich habe mir so ein kleines Ausweichthema ausgedacht, das so mir ein bisschen am Herzen liegt, das so für mich auch relevant ist. Aber yo, ansonsten, ich meine, ne, Knöbel, ich vermisse ihn direkt schwer, so. Ich merke seine Abwesenheit, krass. Denn ich gucke nach draußen und ich will über das Wetter reden. Ne? Und ich merke halt, okay, das Wetter ist sehr, sehr trist. Es ist mal wieder trist. Es ist seit langem mal wieder richtig trist. Grau im wunderschönen Köln, aber dementsprechend auch ein bisschen kühl. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Leute, ich will auch, vielleicht gehe ich heute endlich Obsession gucken. Ist ja gerade krasser Film-Hype. Habe ich lange nicht so erlebt. Ich habe ja letztens auch Backrooms gesehen und ich fand Backrooms cool. Ich finde gut. Habe jetzt keine krassen intellektuellen Gedanken zu Backrooms. Ich war in letzter Zeit nicht so oft im Kino, wie ich gerne bin eigentlich im Kino. Einfach war es zeitlich nicht so drin. Aber ja, heute gucke ich mir den wahrscheinlich an. Grüße an Julia, meine Freundin. Sie ist totale Schisserin, deswegen muss ich da rein gucken. Ist auch, glaube ich, gutes Wetter. Ich glaube, ich kann mir jetzt bei dem Wetter auch gut vorstellen, dass es nicht so voll sein wird. Leute, ich habe gestern GTA 5 durchgespielt. Zum ersten Mal seit Release. Jetzt auch zum ersten Mal, ne, die PS5-Version. Ich habe es damals auf der PS3 gespielt. Digga. Es hat mir diesmal, glaube ich, besser gefallen als damals. Ich bin immer noch nicht begeistert von dem Spiel. Aber ich kann zumindest so viele der Ideen und Experimente wertschätzen. Ich glaube, dass so ein GTA 5-Talk spare ich mir mal für wann anders. Aber ja, ich meine, wir reden heute auch über Rockstar. Und ich meine, ihr kennt mich, ich bin schon jemand, der, was so ethische Thematiken angeht bei Spielen und bei generell so Kunstprodukten, relativ hellhörig ist. Ne? Ich versuche immer, mich auf eine Art und Weise zu bewegen, die mit der ich auch langfristig irgendwie so meinen Seelenfrieden habe. Ich finde natürlich die ganze Union-Busting-Sache, also mir hat diese Neuigkeit ursprünglich auch echt Bock auf GTA 6 verdorben. So. Ich hatte echt Bock auf das Spiel und dann jetzt ist da so ein mulmiges, weirdes Gefühl. Ich denke mir jetzt halt so, okay, ich habe das Knöbel auch so ein bisschen gepitcht. Ich meine, wenn wir es covern wahrscheinlich, also das ist ja das große Game so in der Jahreszeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir es für unser Dezember-Review machen. Ich würde schon gerne GTA 6 so aus so einer Arbeitersicht besprechen, weißt du? Also so irgendwie so eine marxistische Analyse von GTA 6. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee. Weil ich meine, also speziell GTA 5, ich meine, in jedem GTA reden sie ja über den amerikanischen Traum und Kapitalismus und den ganzen Scheiß. Ich glaube, da kann man irgendwie was so sich zusammenschustern. Ja, ansonsten, ich habe es hier nicht viel erzählt, ne, aber ich muss noch beim Star Fox Remake, ich muss noch die ganzen Challenges zu Ende grinden. Ich hoffe, ihr habt unser Review gehört zu Star Fox Remake 2026 oder auch angeguckt. Also die YouTube-Version ist auch ein voll geschnittenes Video mit Gameplay, auch mit meiner eigenen Footage drin. Also bitte schaut euch das an, falls ihr es nicht gesehen habt. Und ich will nochmal Danke sagen an den guten Alex von Eurogamer, der bei unserer Wertungskonferenz dabei war für Star Fox. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, dass die Wertungskonferenz zu Star Fox so vom Format nicht so deutlich abgegrenzt ist von einem normalen Review, was wir auch gut nachvollziehen können. Ne? Das hat sich ja auch dadurch ergeben, ne, dass es, dass wir nicht so unterschiedliche Eindrücke hatten tatsächlich, so was die an sich die Wertung angeht. Also diese Idee von wir streiten uns um die Wertung, das ging so nicht auf, aber wir haben uns trotzdem Mühe gegeben, natürlich das thematisch abzugrenzen und andere Themengebiete des Spiels abzudecken. Also ich hoffe, das war in der Hinsicht nicht redundant. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute so Star Fox an sich interessiert in Deutschland. Ich bin zumindest froh, also ich will das Remake jetzt noch nicht über den Klee loben, aber man muss halt echt wertschätzen, so dass es dem Original treu ist und so in der Zeit rauskommt, wo wir einfach so eine Art Spiel nicht offen sehen. Und ist das vielen Leuten so schmackhaft gemacht hat, ohne jetzt den Kern des Originals zu verwässern. Also, das gibt es schon echt relativ selten und auf irgendeine Art und Weise kann ich das schon wertschätzen. Und die Sachen, die neu sind, die haben mir auch echt Spaß gemacht an Star Fox Remake. Also, wenn ihr so diese übelst autistische Fanperspektive hören wollt, dann bitte guckt oder hört euch das Review an. Und wenn ihr die Wertungskonferenz mit Knöbel, mir und Alex, das war Knöbel, Alex und mir, sehen wollt, dann zieht gerne in Erwägung, uns auf Steady zu unterstützen. steady.hitstopfm.de. Ich habe auch ne, unsere Webseite hitstopfm.de. Ich glaube, ich bin jetzt fertig so mit Designänderungen. Ich glaube, mir fällt jetzt nichts. Also, so die letzten paar Sachen, die mich genervt haben an der Seite, die sind jetzt eigentlich ausgebügelt. Von der Navigation und so müsste es eigentlich relativ klar sein. Relativ clean. Ich glaube, okay, das ist jetzt übelst nerdy, so UX, UI, Design, Ding, so, aber ne, wenn ihr auf die Seite geht, ich rege euch jetzt stark dazu an, ne, geht mal auf die Seite, jetzt auf m.de, wenn es nicht gemacht habt, ist eine gute Seite. Ihr seht die Top-Bar mit den Main-Items, okay, wir haben Discord Steady, exklusive Inhalte, ich hatte das auch, die Sache ist, ich habe auch die Navigation ein bisschen überarbeitet, weil das ist jetzt viel zu spezifisch, ne, aber Wenn ihr vorher auf der Seite wart, dann ist euch vielleicht bewusst so, okay, einer der Punkt exklusive Inhalte, der hieß ursprünglich Bonus und ich wollte die Navigation einfach nicht zu lang machen, weil früher, also zum Launch der Seite waren es irgendwie 5 Links. Ich habe dann den YouTube-Link rausgenommen, woanders hingepackt und dann die Beschreibung ein bisschen klarer gemacht. Also ich hoffe, das war eine gute Änderung. Die Sache, die mich stört, ist so, okay, wir haben die Navigation, wir haben die aktuellste News so ganz vorne oben, ganz groß. Und dann 4 kürzliche Beiträge unten drunter, so in einer horizontalen Reihe. Und ich glaube, irgendwie so ein visuelles Schmankerl, dass ihr sagt, hey, hier geht's noch weiter, also es gibt hier noch ältere Beiträge. Ich weiß nicht genau, wie ich das einbauen wollen würde, einfach visuell. Ich habe drüber nachgedacht und mir ist keine gute Lösung eingefallen. Wir haben halt hier so Link, wir haben einen Link drüber, wo drauf steht Archiv, und da klickst du einfach drauf und dann siehst du halt alle Folgen, die wir uns gemacht haben. So. Ich meine, das ist ja an sich schon relativ klar. Hoffentlich. Also, gib mir gerne ein bisschen Feedback, ob die Seite wirklich klar und selbsterklärend ist. Ob das alles Sinn ergibt von der Aufteilung. Die eine Sache, die ich noch machen muss, was die Seite angeht, ist, ich muss in die ganzen alten Beiträge reingehen und den Podcast-Player vernünftig einbauen, weil das ist ein ganzes Ding. Aber ja, das wäre jetzt viel. Ich bin jetzt total abgeschwiffen, weil ich wollte eigentlich ein bisschen darüber reden. Ich habe GTA 5 durchgespielt. Ich spiele jetzt, ich spiele noch Star Fox weiter. Ich spiele gerade auch Mina the Hollower weiter. Mina the Hollower. Das sind sehr einfache Ziele zu nudeln. Aber was mich am meisten verschlingt gerade nach wie vor, ist Tetris The Grandmaster. Das Original Tetris The Grandmaster. Ich habe einen Röhrenmonitor so permanent im Wohnzimmer geparkt mit einem Arcade-Stick und ich will es schaffen, ich will ins Ende kommen. Also für die, die es nicht wissen, in Tetris The Grandmaster, es ist eine Speedrunning-fokussierte Version von Tetris, entwickelt von Arika, einem japanischen Entwickler, speziell für Arcades. Sollte auch lange Zeit eine Heimversion geben. Haben wir jetzt auch endlich mit Tetris The Grandmaster 4 Absolute Eye auf der Switch. Also das kann ich auch echt empfehlen, das Spiel. Aber ich bin jetzt gerade beim ersten Teil sehr hängen geblieben. Und die Spiele funktionieren so, dass du quasi eine Obergrenze hast von 999 Levels quasi. Also du steigst im Level auf jedes Mal, wenn du ein Piece quasi oder ein Tetris-Piece, ein Tetromino, wenn du einen quasi auf dem Boden kontaktierst. Ne? Also dann hast du diesen Level-Counter unten links und der geht dann um 1 hoch. Und der geht insgesamt bis 999. Und es gibt dann auch so Etappen in 100er-Schritten. Das heißt, mit jedem 100er-Schritt, erstens ist es dann so, sagen wir, du bist bei 99 und wenn du dann Pieces einfach auf dem Boden droppst, dann steigt dein Level nicht auf tatsächlich. Du musst, um über diese 100er-Schwelle drüber zu kommen, musst du auch einen Clear machen. Ihr müsst eine volle Linie ziehen, mindestens, dass die dann gelöscht wird und dann steigt ihr, also dann werden die Pieces gelöscht, Tetris klassisch, aber dann steigt ihr auch in die nächste Etappe auf. Und in diesen 100er-Schritten verändert sich das Spiel so ein bisschen. Also man kann nicht mal sagen, dass es linear einfach schneller wird, dass die Schwerkraft höher ist. Es ist auch teilweise so, okay, manche Etappen pausieren die Geschwindigkeit so ein bisschen oder verändern auch die Länge, mit der Pieces quasi sich auf dem Boden bewegen können, ohne sich fest einzuhaken. Das ist so eine Mechanik, die nennt sich Lock Delay. Das kennt ihr auch aus vielen modernen Tetris-Versionen, wo, okay, das Piece kommt auf den Boden auf und dann dauert es ein paar Sekunden, bis es überhaupt, bis der Move quasi fest drin ist und bis das nächste Piece ankommt. Dieses Lock Delay, das ist auch eine Sache, die sich in Tetris Grandmaster ändert mit der Etappe. Also das wird kürzer und kürzer quasi. Und so merkt ihr dann halt, dass das Spiel wirklich auf eine sehr organische Art und Weise sein Pacing und auch seinen Schwierigkeitsgrad anpasst über den Lauf des Spiels. Und ein zentrales Ding an TGM ist, okay, du hast dieses Ziel, du willst ans Ende kommen, es hat ein festes Ceiling quasi, es ist jetzt nicht wie andere Tetris-Versionen in der Vergangenheit, die dafür designt sind, dass du quasi endlos spielen kannst, sondern nee, es ist dazu designt, dass du dieses Ceiling, diese Obergrenze von 999 schaffst. Und das dann hoffentlich so schnell wie möglich. Es ist eine Speedrunning-fokussierte Version von Tetris. Also das ist so der eine Knackpunkt. Die andere Sache ist, dass wie dieser Lock-Delay und die Schwerkraft und die Physik des Spiels miteinander interagieren, ist sehr, sehr, sehr eigen. Es spielt sich eigentlich kein Tetris so wie Grandmaster. Und konkret heißt das, wenn ihr neue Tetris-Versionen kennt, neuere, die auch so einen Lock-Delay haben, da ist es so in der Regel, dass du den Lock-Delay resettest, einfach dadurch, dass du das Piece rotierst. Das heißt, sag mal, dein Piece liegt auf dem Boden und du drückst die beiden Tasten, einfach um es konstant zu rotieren, und es wird sich nie festhaken. Also dieser Move wird nie eingeloggt. Das ist bei Tetris Grandmaster nicht so. Du hast eine feste Zeitangabe. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann lockt sich das Piece, dann ist es vorbei. Der einzige Weg, das tatsächlich zu resetten, dieses Lock-Delay, ist, wenn das Piece quasi weiter nach unten fällt. Das heißt, sagen wir, du hast irgendwie so einen schmalen Steg gebaut und das Piece kommt auf diesem Steg auf und dann bewegst du es an den Rand und dann fällt es runter auf den Boden oder was auch immer. Und wenn das passiert, resettet sich dieser Timer wieder. Es gibt meines Wissens auch echt wenig andere Tetris-Spiele, die so funktionieren. Und was sich daraus ergibt, ist diese Idee von, okay, bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten, ne, also wo das Piece spawnt und dann ist es eigentlich direkt schon unten, Und um es effektiv manövrieren zu können, musst du es quasi von den gebauten, also den Formen und Konstruktionen, die du gebaut hast, quasi runtersliden in eine bessere Position. Und was es noch viel mehr erschwert, ist die Tatsache, dass die Pieces sich auch in Löchern quasi festhaken können. Also das Spiel ist relativ strikt in der Art und Weise, wie Rotationen möglich sind. Das heißt zum Beispiel, also stellt euch ein Szenario vor, wo, okay, du kannst ja Pieces entweder im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns drehen. Und sagen wir mal, ich habe so einen hohen Block quasi gebaut und rechts eine Lücke gelassen. Und wenn ich jetzt mit einem langen Piece, mit so einem I-Piece, also mit einem, ne, diese, ihr wisst, was ich meine, die, das sind die ihr wollt, die ganz länglichen, die besten. Es kommt auf meinem Block auf und ich schiebe es nach rechts. Und wenn ich dann in diese Lücke rein will, ich muss bewusst im Uhrzeigersinn drehen und nicht entgegen des Uhrzeigersinns. Weil, also ich weiß nicht, ob ihr euch das Bild jetzt vorstellen könnt, ohne jetzt Footage so vor Augen zu haben, aber das würde ja auch Sinn ergeben, ne? Du kannst es ja, wenn ich so die andere Richtung drehen würde, dann würde das Piece ja quasi sich aufrichten vom Loch weg, von dieser Lücke weg. Du willst in die Lücke rein und deswegen musst du in Richtung der Lücke quasi drehen. Und das ist so, es gibt eigentlich kein anderes Tetris, das sich so spielt. Und es ist, also ich habe auch gesagt, es ist strikt in der Hinsicht. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine Lücke, die ein Block breit ist, also ein Block breit und ein Block tief, ne? Und dann aus irgendeinem Grund fällt dein Piece in diese Lücke rein, du kommst da nicht mehr raus. Also speziell bei diesen L und J Pieces, diese, ich hoffe, also L und J von der Form, wenn sich dieser kleine abstehende Teil in so einem Loch festhakt, dann ist es da drin. Das heißt, du musst bei höheren Geschwindigkeiten darauf achten, dass du keine Löcher hast. Und das so, also speziell, es gibt auch so eine Mechanik, wenn du die Rotationstaste gedrückt hältst, bevor das Piece spawnt, dann kommt es quasi schon rotiert an. Und das ist sehr, sehr wichtig. Du willst quasi, dass idealerweise deine Pieces so auf ihrer möglichst flachen Seite landen und nicht irgendwie auf so einer Kante oder so, damit sie sich nicht irgendwo festhaken. Und es ist gottlos schwierig. Es ist so eins der schwierigsten so und herausforderndsten und also auch mental herausforderndsten und von einfach deinem Controller-Skill, so Singleplayer, speziell Arcade-Spiele, die man sich vorstellen kann. Ich bin schon lange großer Fan dieser Serie und ich, also der einzige, den ich nicht gespielt habe, ist Teil 3, weil der ein bisschen weird von der Zugänglichkeit ist. Es ist so ein Windows-Spiel und du kannst es auf Windows runterladen, aber es ist sehr laggy und so, es ist total weird. Der generelle Trend bei den Tetris Grandmaster-Spielen ist auch, dass sie mit jedem Teil so ein bisschen vergeblicher geworden sind, was so die Mechanik angeht. Aber dann entsprechend das Skill-Ceiling und die, also was von dir quasi verlangt wird, dann auch entsprechend nach oben geht. Und beim neuen Teil, Tetris Grandmaster 4, gibt's so viel abartigen Scheiß am Ende, der wirklich jenseits von gut und böse ist, so vom Schwierigkeitsgrad. Aber ich dachte, okay, die Sache ist, wenn ich jetzt sehr viel Teil 4 spiele, dann werde ich meinen Muscle Memory für Teil 1 und Teil 2 verkacken. Und deswegen dachte ich, ey, ich würde gerne zumindest bei Teil 1 und Teil 2 ans Ende kommen. Und deswegen übe ich gerade Teil 1 ganz viel. Also das ist gerade so mein Main Game, dass ich sehr viel Zeit anstecke. Es kommt auch so ein bisschen auf Kosten anderer Sachen. Also ich habe Mina the Hollow noch nicht durchgespielt zum Beispiel. Aber ja, das war jetzt sehr abschweifend gelabert. Also ich hoffe, ihr habt diesen sehr mechanisch, spielmechanisch autistischen Eindruck in Tetris Grandmaster genossen. Ich glaube, ich habe mich gut warm geredet. Ich würde mal kommen zu den News. Und zwar haben wir nur drei Themen heute. Also ich habe mir die auch ein bisschen aus dem Arsch gezogen. Natürlich ein großes Thema, das sehr, sehr dominiert. Wir werden gleich drüber sprechen. Aber ja, es geht los mit einer vermeintlichen Switch 2 Hardware-Revision. Es gab ja schon gemunkelt, dass in EU-Staaten eine Switch 2 rauskommen soll, die eine einen ersetzbaren Akku quasi hat, die das updatet, weil das ja mit EU-Richtlinien konform gehen muss. Und man kann sich jetzt vorstellen, okay, geht dieses neue Gerücht, das wir jetzt hier haben, damit irgendwie einher? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe hier eine Zusammenfassung verlinkt von Twisted Voxel. Die ursprüngliche Fährte wurde anscheinend entdeckt von einem Blue Sky Account namens Nin Patterns Watch. Und zwar geht es darum, dass ein Bildschirm, der Switch 2 entspricht, also hier wird gesagt, es ist ein neues Modell des Switch 2 LCD Panels, ist auf einer chinesischen Resale-Seite aufgetaucht. Also quasi chinesisches eBay, muss man ganz blöd zu sagen. Und wir können beobachten, so die ganzen Anschlüsse, das Chip-Design, Circuitry, also das elektrische Design, ist schon radikal anders anscheinend. Ich bin kein Experte, was das angeht, aber radikal anders als das existierende Modell, das gerade verkauft wird. Und das ist ja interessant, weil dieser neue Bildschirm scheint auch von der Firma Sharp zu kommen. Das ist eine relativ bekannte so Bildschirmfirma. Anscheinend der ursprüngliche Bildschirm war von einer Firma namens Inulux. Das war mir kein Begriff tatsächlich. Das ist sehr interessant, weil der Switch 2 Bildschirm, der existierende, ja sehr, sehr stark in der Kritik stand und finde ich auch berechtigt. Für die, die es nicht wissen, der existierende Switch 2 Bildschirm hat ein starkes Ghosting-Problem. Ich will euch das jetzt nicht ruinieren, dadurch, dass ich es beschreibe. Deswegen hört man vielleicht gerade weg. Also wenn ihr es nicht seht und wenn ihr happy damit seid, dann hört mal kurz weg. Aber bei so, also man nennt sie Fixed Pixel Displays, so moderne LCD-Bildschirme, darunter fällt tatsächlich auch OLED, obwohl es eine andere Technik ist. Also alles, was kein CRT ist, alles, was keine Röhre ist. Da geht es ja darum, wenn du neue Informationen darstellen willst, die einzelnen Pixel zeigen Farben an. Und wenn du neue Informationen darstellen willst, dann muss sich die aktuelle Farbe auf eine andere Farbe ändern. Ne? Also wenn eine Mario läuft über den Bildschirm von links nach rechts, dann müssen erst von einem weißen Hintergrund zum Beispiel, ne? Dann muss sich ja die Position, auf der er vorher war, auf weiß ändern und dann die neuen Positionen auf rot, blau, was auch immer. So, und das ist etwas, das eigentlich mit so ziemlich keinem modernen Bildschirm instant passiert. Das braucht immer so, ich will nicht sagen Millisekunden, wahrscheinlich so Mikrosekunden, keine Ahnung. Es braucht immer so ein bisschen. Und je länger das dauert, je länger dieser Farbwechsel dauert bei den Pixeln, es ist auch wichtig zu sagen, ne, das ist kein, wenn ich sage, es ist nicht instant, es ist nicht so, dass die Zeit vergeht und dann ändert sich die Farbe, sondern es ist ein gradueller Prozess. Also dieser weiße Pixel ändert sich quasi innerhalb von ein paar Mikrosekunden, Millisekunden, keine Ahnung, auf rot. Und hat dann so Zwischenstufen, ne, von weiß graduell auf rot. Und je langsamer dieser Prozess ist, desto mehr nehmen wir das als so eine Verschwommenheit wahr. Und als so ein Blur, als so ein Motion Blur. Das heißt, ihr könnt das sehr gut beobachten, wenn ihr jetzt einen Switch 2 habt zum Beispiel und ihr spielt so ein Game wie Sonic Mania und ihr seid im ersten Level in Green Hill Zone, ihr habt diese Kachel-Hintergründe und wenn ihr dann mal, also Sonic bleibt ja relativ konstant in der Mitte des Bildschirms. Ne? Das heißt, da werdet ihr nicht viel Blur sehen. Aber wenn ihr auf den Level an sich achtet und speziell auf diese Kacheln, dann werdet ihr sehen, dass sie so ein Ghosting quasi nachziehen. Also so ein After-Image, wie sagt man das auf Deutsch, Alter? Ein Nachbild. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich klärt, aber ne, sie ziehen so ein verschwommenes, blasses Nachbild nach sich, diese einzelnen Kacheln. Also wie gesagt, wenn ihr mit dem Bildschirm zufrieden seid, vielleicht achtet mal nicht drauf. wenn ihr jetzt darauf achtet, dann habe ich es für euch ruiniert. Sorry, das tut mir leid. Aber ja, beim Switch 2 Bildschirm, es ist halt krass, weil es ist so einer der auffälligsten Bildschirme in der Hinsicht. Es gibt kaum einen Bildschirm aktuell, bei dem es so schlimm ist wie bei Switch 2. Und das ist weird, weil OLED ist das eigentlich kaum ein Problem, sowas. Einer der großen Vorteile von OLED ist, dass es sehr, sehr schnell ist, was diesen Farbwechsel angeht. Und dass es dementsprechend nicht diesen Blur hat, nicht dieses Ghosting hat. Aber selbst bei den meisten LCD-Bildschirmen müsste es besser sein als auf der Switch 2. Also es war schon auffällig scheiße. Und ich könnte mir halt vorstellen, ne, sie hatten bestimmte Anforderungen für das Display, also 120 Hertz, 1080p, bestimmte Helligkeit und so. Ich meine, selbst also die Tatsache, dass du keine guten Kontrastwerte hast, so ist, macht dir die Idee von HDR auf der Switch 2 so ein bisschen absurd. Aber ja, dieser Blur war so ein riesiges Problem. Ich kann mir vorstellen, dass Nintendo einfach nicht viel Auswahl hatten, was so Bildschirme angeht. Und dass sie, ne, das ist auch, also viele hatten sich ja erhofft, dass es so ein Softwareproblem sein könnte, dass sie es mit Software irgendwie gepatcht kriegen. Ich meine, jetzt davon auszugehen, dass dieser neue Bildschirm das beheben wird, das ist reine Spekulation. Ne? Das, es gibt jetzt keinen konkreten Grund, davon auszugehen, dass es das fixen wird. Aber es könnte gut sein. Ich muss auch sagen, also auf der einen Seite, ne, ich bin froh, dass ich eine Switch habe, weil die Preise, also das, ich habe die Switch zum günstigsten möglichen Preis bekommen zum Launch. Krass, dass man das noch sagen kann. Aber ich bin ganz ehrlich, so pingelig, wie ich bin, so krass stört es mich auch nicht. So, ich habe mich schnell daran gewöhnt. Aber ich hätte schon gerne ein besseres Modell. Sagen wir so, wenn's existiert, ich hätte es schon gerne. Und jetzt mit dem Lebensmüssen ist es so ein bisschen. Ich glaube, es ist so ein bisschen der Effekt von, okay, stell dir vor, du hast ein Steam Deck LCD gekauft, was auch ein gottlos beschissener LCD war. Und dann kommt das OLED raus, was dann. Ich wäre auch echt aber mad. Okay, das dazu. Leute, wir müssen wieder über Rockstar reden. Es ist ein alter Hut, ich weiß, es ist anstrengend, aber es muss sein. Und zwar gibt es eine neue Reportage von Chris Kerr bei Game Developer. Ich muss sagen, Chris Kerr macht extrem gute Arbeit bei Game Developer. Also ich kann seine Sachen und die Seite an sich sehr, sehr empfehlen. Game Developer war ursprünglich Gamma Sutra, war so eins der größten Outlets für Industriegrößen, um da quasi so ihr Wissen zu teilen mit der Öffentlichkeit. Und ja, es geht nach wie vor um die Arbeitsrechtssituation bei Rockstar. Und es haben sich mehrere MitarbeiterInnen und auch Mitglieder dieser Gewerkschaft, alle entlassen wurden, gemeldet und mitgeteilt, hey, es gibt sehr, sehr viele Probleme bei Rockstar. Es geht um Crunch, es geht um Ungleichheit bei der Bezahlung und es geht darum, dass Boni bei der Zahlung auf eine unethische Art und Weise quasi missbraucht werden. Konkret geht es um so Sachen wie, dass sie immer noch Geschlechterunterschiede haben teilweise bei der Bezahlung der Mitarbeiterinnen. Anscheinend ist es sogar so, dass diese Lücke zwischen ist Lücke das richtige Wort? Ich weiß nicht. Also eine Gap ist hier das Wort, das benutzt wird. Zwischen Bezahlung von männlichen und weiblichen MitarbeiterInnen sogar noch breiter und größer geworden ist als vorher über die Jahre. Und dass anscheinend auch Initiativen geplant waren, um das irgendwie anzugehen und dass alle davon konsequent quasi geaxt wurden. Es ist anscheinend auch so, dass Leute, die irgendwie in der Nachtschicht arbeiten, keine Boni kriegen, um diese Sachen auszugleichen. Das ist einfach was. Also ich habe auch in meinem Studentenjob viel so zur Nachtschicht arbeiten müssen und da gab es auch einen Ausgleich dafür, wo sich das dann auch tatsächlich gelohnt hat. Ich habe so, ey, das ist bei sowas bei einem der größten Arbeitgeber in Schottland nicht gibt, ist schon krass. Viele der ArbeiterInnen anscheinend verlassen sich auch viel auf Boni, die Firma auszahlt. Also es ist ein signifikanter Teil ihrer Bezahlung und sie müssen quasi mit dem Boni rechnen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und teilweise ist es so, dass dass der genaue Betrag der Boni extrem fluktuiert und extrem willkürlich wirkt teilweise, ohne wirklich gute Begründung. Und dass auch viele Leute, die jetzt hier vom Game Developer interviewt wurden, auch sagen, ey, das hat mich sehr stark beeinflusst, dass ich dass wenn ein Bonus gut ist, dann hat es mir wirklich aktiv so einen Rückenwind gegeben. Das ist auch das Wort, das hier benutzt wird. Ne, es wird gesagt, die Begründungen für die inkonsistenten Boni sind nebulös, nicht konsistent zwischen den einzelnen Abteilungen, sogar inkonsistent zwischen Teammitgliedern bei derselben Abteilung. Und dann wird hier sogar gesagt, die Begründungen für diese inkonsistenten Boni hängen ab von subjektiven Kritikpunkten oder auch Kritik, die an den Arbeitern erst nachträglich geäußert wurde oder so, worauf man nicht wirklich sich einstellen konnte. Also alles ganz, ganz schlimmer Stuff, um es mal von der Zahl irgendwie greifbar zu machen. Hier ist ein Zitat von einer Person, das sind alle anonym. Wie würde es sich anfühlen, wenn ein Fünftel, also 20% deines Gehalts quasi dir vorenthalten wird, ohne gute Begründung oder basierend auf einem einzigen Faktor, der dich komplett überrascht, also der gefühlt komplett aus dem Nichts kommt. Und das wird auch hier vom Game Developer so zusammengefasst als, okay, das alles fügt sich so zusammen in so einen Gesamteindruck, in so eine Gesamtatmosphäre der Inbalance und Ungerechtigkeit im Studio. Und das äußert sich dann auch, ne, ich hatte es eingangs erwähnt, Crunch ist ja bei Rockstar schon lange ein Thema. Und es gab so diesen kurzen Eindruck so, hey, hat sich da was gebessert? Anscheinend hat sich da ein bisschen was gebessert, aber jetzt tatsächlich bauen sie den Crunch quasi in die Verträge der Leute im UK-Office, also in Schottland, ein. Es gibt anscheinend so eine Gesetzesregelung in England namens Working Time Regulations, die deinen Arbeitgeber davon hindert, dich zu bitten, mehr als 10 Stunden extra jede Woche zu arbeiten oder in einer gegebenen Woche. Und das wurde quasi konsequent aus dem Vertrag quasi rausgenommen. Ich habe es ja auf quasi gesagt, sorry. Und ein Teil ja auch dieser Gewerkschaftsbewegung war, dagegen vorzugehen, ne? Also da gibt es ganz, ganz viel so Machenschaften und Hintergrundpolitik und so, um die einzelnen Leute so krass auszubeuten wie möglich. Es ist schon sehr, sehr pervers. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel aus diesem Artikel hier rausgezogen. Also ich empfehle euch sehr, sehr, das zu lesen. Da ist noch viel mehr drin. Ich muss halt echt sagen, wenn du dir die ganzen so bekannten Gesichter bei Rockstar anguckst, ne, so die Housers, Leslie Benzies, das alles, ich ganz ehrlich, fucking untalentierte Multimillionäre, die dann auch in irgendwelche Staaten in den USA abreisen, um da so Tax Benefits sich einzuholen, also dass sie keine Steuern zahlen müssen. Es ist, wenn die tatsächlichen Leute, die diese Hits produzieren, jeden Monat bangen müssen, ob sie die Miete zahlen können. Es ist einfach nur eklig, es ist einfach abgefuckt. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel mehr ich dazu sagen soll. Ja, deswegen, wie gesagt, also wenn wir GTA 6 besprechen, das wird bei uns auch auf jeden Fall ein großes, großes Thema sein. Das werden wir nicht unter den Teppich kehren oder außen vor lassen. Das ist ein essentieller Teil der Thematik, meiner Meinung nach. Wir hatten ja berichtet von dem Update letztens, was den Gerichtsfall angeht. Also die Chancen stehen gut, dass da noch eine positive Wendung kommt. Also wenn so ein Monat vor Launch irgendwie so ein Streik passiert bei Rockstar und sie dann verschieben müssen oder so, ich würde den Leuten da voll gönnen. Mal gucken, ne? Okay, Leute, das große Thema die Woche. Es geht um PlayStation. Es gab 2 Blogposts auf dem PlayStation-Blog, die uns so untergejubelt, reingesneakt wurden. Zum einen bisschen die kleinere News. Hier heißt es An Update on PlayStation Store for PS3 and PS Vita. Es geht darum, dass der PlayStation Store für PlayStation 3 und PlayStation Vita, die ja bis jetzt auf den jeweiligen Konsolen noch aktiv waren, du kannst auch jetzt noch in dein PS3 sich einloggen und tatsächlich da Spiele kaufen sogar. Ich habe mir erst vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, habe ich mir Crazy Taxi für die PS3 geholt. Das ist so die eine Version, die man sich noch kaufen kann. Was sehr funny ist. Das war schon länger so, dass du die Stores nicht, dass du nicht Zugriff nehmen kannst über den Desktop, über einen Webbrowser oder so, aber zumindest über die Konsolen hat es noch funktioniert. okay, Edge Badge, nicht mehr, weil diesen August werden sie anfangen, das nach und nach zu schließen. Also es fängt an in Mexiko, Honduras und Nicaragua. Da werden sie schon geschlossen im August. Dann bis Ende des Jahres ganz viele Länder im Nahen Osten und in Lateinamerika. Und dann in allen anderen Ländern weltweit findet die Schließung statt im Juli 2027. Das heißt, du hast noch so ein Jahr Zeit, irgendwas dir zu schießen, wenn du magst. Ich bin ganz ehrlich, Leute, mir ist scheißegal, ich sag's einfach mal hier, die PS Vita speziell ist so ein fucking offenes System. Es ist so fucking einfach, sich die Sachen direkt aus Sonys Servern runterzuladen, for free. Ich erkläre jetzt nicht die Methoden genau. Ihr könnt mir gerne eine DM schreiben bei Discord und dann erkläre ich das. Wie ihr am besten Spiele klaut. Also, ich würde Sony keinen Cent geben. Ich bin ganz ehrlich mit euch, das ist absolute Scheiße. Und was richtig krass ist, ist, dass sie dann auch noch schreiben, um dieser Transition, um dieser Wandelperiode, um die ein bisschen angenehmer zu gestalten, wird es noch möglich sein für eine Zeit, für die nahe Zukunft. Das ist deren Formulierung, wie sie es hier schreiben. Es wird möglich sein, Spiele, die du besitzt, weiter runterzuladen, selbst wenn die Stores geschlossen sind. So, wenn ihr jetzt genau auf den Wortlaut achtet, dann wisst ihr, was das heißt. Oh mein Gott, selbst das ist nicht garantiert. Es ist nicht garantiert, dass du deine Spiele auf lange Sicht runterladen können wirst. Und das ist schon krass. Also, man muss sagen, es gibt ja Stores, wie zum Beispiel den Wii Shopping Channel, ne? Und also der wurde schon quasi runtergenommen. Du kannst keine Spiele kaufen, aber deine gekauften Spiele kannst du weiter runterladen. Also selbst wenn du jetzt eine arschalte Wii jetzt noch anschließt, also Nintendo haben auch eine Webseite, wo sie das genau erklären, ne, wo sie erklären, okay, so kannst du deine Spiele mit runterladen. Also die nehmen das anscheinend schon sehr ernst. Ich bin jetzt hier nochmal auf den deutschen PlayStation-Blog gegangen, weil ich bin sehr neugierig, was so diese Rechtslage angeht. Ich kann mir halt vorstellen, dass die EU bei sowas vielleicht ein Problem hatte, keine Ahnung. In der deutschen Version heißt es, um den Übergang zu erleichtern, werdet ihr bereits gekaufte Inhalte auch nach dem Schließungsdatum bis auf Weiteres herunterladen können. Das heißt, selbst in der deutschen Version stellen sie den Raum, dass sich das ändern wird. Und ich will nochmal betonen, also die Tatsache, ich glaube, rechtlich ist es so eine Grauzone. Es gilt so als so ein bisschen schwierig, sowas durchzusetzen als Publisher. In den ganzen AGBs und so ist es ja verbaut, dass du sagst, okay, ihr kauft nur eine Lizenz, wenn ihr digital ein Spiel kauft. Und mit dieser Lizenz seid ihr zu einem Zeitpunkt oder Zeitraum, den wir bestimmen, dazu berechtigt, das runterzuladen. Das heißt, in der Hinsicht sichern sich diese ganzen Firmen ab. Jetzt ist natürlich der Eindruck so, okay, so aus EU-Seite, aus legislativer Seite, eigentlich ist es nicht möglich, bla 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 bla. Die Sache ist, es gibt ja Beispiele, wo das schon passiert ist. Also zwei Prominente, die ich habe ein bisschen geresearched und zwei Prominente, die mir dabei aufgefallen sind, sind zum einen The Crew. Man könnte jetzt sagen, das ist so eine, ist Technikalität ein Wort? Keine Ahnung. Also bei The Crew war es ja so, es ist das Rennspiel von Ubisoft. Es ist ein Spiel, das sehr stark auf Online-Anbindung, auf Server basiert. Und die Server wurden runtergenommen. Das Spiel ist jetzt quasi ein Papiergewicht. Es funktioniert gar nicht ohne die Online-Anbindung. Also selbst es gab ja Inhalte, die du alleine spielen konntest, aber du musstest trotzdem ans Internet gebunden sein. Aus komplett arbiträren Gründen. Ne? Und das Spiel wurde ja dadurch zu so einem Ankerpunkt dieser Stop-Killing-Games-Bewegung. Also die Idee von, ey, das geht nicht, dass Publisher einfach sagen können, ja, wir entziehen euch die Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Scheißegal. Fick dich. Und wir bieten auch keine Alternative an. Also nicht mal irgendwie die Idee von, okay, wir machen den Source Code, Open Source, und dann lassen wir die Community was rauskriegen. Also, ne, aus der Sicht war es erstmal schwierig, und dann kann man sich, also, was dann passiert ist Ubisoft, soweit ich weiß, laut meiner Recherche, haben es dann auch so gemacht, dass sie das Spiel aus den Accounts quasi entfernt haben. Das heißt, wenn du The Crew besessen hast auf einer digitalen Plattform, Sie haben dir das Spiel quasi aus dem Account entfernt, als die Server quasi abgeschaltet wurden. Das heißt, du kannst, also, ne, dieser Launcher für The Crew, der ist jetzt auch nutzlos. Das heißt, so, sich das mal runterzuladen können, ist halt, es ist so eine reine, ne, Technikalität, quasi. Aber dass sie das machen können, ist ja schon interessant erstmal, ne? Anderes Beispiel, und das ist vielleicht ein besseres Beispiel, Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode war das Minecraft Adventure Game von Telltale. Und das wurde auch irgendwann delistet, was ja, das ist jetzt nichts Neues. Also, dass Spiele an sich delistet werden, also aus den Stores entfernt werden, die Möglichkeit, das Spiel zu kaufen, wird entfernt. Das ist ja nichts Neues, das gibt es ja relativ häufig. In der Regel ist es dann halt so, dass du das Spiel, wenn du es schon hast, dann immer noch runterladen kannst. Ne? Du hast so Sachen wie die Marvel Collection damals auf der PS3. Scott Pilgrim war so ein Fall. Und jetzt im Fall Minecraft scheint es so zu sein, okay, das wurde delistet. Und das es ist ja ein episodenbasiertes Spiel. Ne? Es folgt diesem klassischen Telltale-Modell von, okay, du kaufst oder du hast so ein Basisspiel, das ist Episode 1. Und dann die restlichen Episoden sind DLC, die du extra runterladen musst. Und anscheinend war es so, dass dieser DLC irgendwie auf Telltale-Servern platziert ist und nicht auf den Servern der jeweiligen First Parties. Also Steam, Xbox, PlayStation, was auch immer. Und dann wurde Telltale ja geschlossen. Ich meine, Telltale gibt es ja jetzt irgendwie wieder, aber es ist nicht das gleiche wie vorher. Jedenfalls, ich habe speziell gesehen, dass es auf der Xbox 360 nicht möglich ist, diesen DLC sich runterzuladen. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Plattformen genau ist, aber das ist auch so ein Fall, wo es relativ berüchtigt war, okay, der Scheiß ist aber weg. So, du kannst es nicht mehr spielen, selbst wenn du es gekauft hast. Was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Firmen, die sind nicht darüber, dir den Scheiß wegzunehmen. Das ist schon passiert. Und ich meine, wir haben es letzte Woche schon erwähnt, ne, diesen Fall, dass die ganzen, also Sony haben ja ihren Sony Pictures Katalog, du kannst online bei Sony auch Filme kaufen, digital. Und alle Filme von Studio Canal wurden aus den Bibliotheken der Leute entfernt. Also die können nicht mehr gekauft werden und wenn du sie schon besitzt, können sie auch nicht mehr runtergeladen werden. Und die Tatsache, ich meine, mir kann dann keiner erzählen, oh mein Gott, sie können das nicht machen, bla bla. Ich meine, sie haben es fucking gemacht. Es gibt ja genug Beispiele. Also bei Spielen ist es vergleichsweise weniger häufig anscheinend. Aber es gibt ja trotzdem so ein paar Beispiele zumindest. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie eine Legislaturkörper so darauf reagieren, wenn das sich ein bisschen breiter ausfächert. Ich kann mir halt vorstellen, dass so diese Einzelfälle noch nicht genug waren, den Ball ins Rollen zu bringen. Aber wenn der PS3-Store halt komplett weg ist so und nicht garantiert wird, dass du die Sachen weiter locker runterladen kannst, mal gucken. Ne? Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es aus rechtlicher Sicht scheißegal ist und dass sie damit durchkommen. Das war jetzt dieser Teil der Story. Natürlich der viel größere Teil ist die Tatsache, dass Sony die Produktion von physischen Discs einstellen. Wir hatten über einen ähnlichen Fall schon mit GTA 6 gesprochen. GTA 6, sie hatten ja vor einer Woche angekündigt, dass sie so ein Modell fahren von, okay, das Spiel wird im Xbox Store, im PlayStation Store zu kaufen sein und es wird verpackte Versionen bei Retailern geben, also Amazon, bei uns eine Saturn, Mediamarkt, Müller, die wird es da geben, aber wenn du die Box aufmachst, dann ist da einfach ein Code drin. Und mit dem Code dann lädst du das Spiel runter. Und wir haben auch schon erklärt, warum das so ist. Ne? Sie wollen, also, es gibt ganz viele Gründe, ne? Du kannst das Spiel nicht eintauschen, du sparst dir die Disc-Produktion, du kontrollierst genau, wann Leute Zugriff auf das Spiel haben. Ne? Es ist einfach pure Gier, pure Kontrolle, die quasi auf die Konsumenten da ausgewirkt wird. Und anscheinend ist es jetzt so, und ich finde das Timing da auch sehr verdächtig, dass genau dieses Modell der Standard sein wird für PlayStation ab Januar 2028. Danach werden keine neuen Discs mehr produziert für Spiele. Also anscheinend, es gab so ein paar bisschen so Gemunkel, dass wenn du bereits ein Spiel hast, das auf Disc draußen ist, Also, sagen wir, keine Ahnung, Wolverine oder so, kommt jetzt dieses Jahr raus. Und wenn PlayStation jetzt neue Discs drucken wollen für Wolverine, im Januar 2028, oder im Februar, sagen wir mal im Februar 2028, wenn sie neue Discs dafür drucken wollen, dann kann es sein, dass es noch möglich ist. Ich meine, das liegt in Sony's Hand am Ende, aber das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Also ich habe irgendwas in der Richtung gehört, aber an sich ist es Toast. Und das ist auch ein Ding, ich weiß nicht, ob sich das noch durch... Also viele Leute haben echt rumgeschlenkert jetzt. Das ist ein Ding, das sehr, sehr viele Wellen geschlagen hat und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es... Ich finde es auch gut, dass es so viele Leute interessiert. Also auch, dass so Leute wie Trevor Noah ist ein Comedian, der dazu getweetet hat, finde ich richtig cool. Aber ich weiß nicht, ob sich das noch aufhalten lässt, denn ich habe hier den PlayStation-Blog verlinkt, aber wir haben auch einen Artikel von The Verge hier und da ist eine Zusammenfassung tatsächlich, also Sony hat eine Firma in Österreich, in Thalgau, die haben gesprochen mit, also ich glaube, der CEO dieser Firma hat gesprochen mit dem ORF Salzburg. Vielleicht soll ich das verlinken, ich meine, das ist die Originalquelle, das ist auf Deutsch. Und da haben sie erklärt, okay, wir sind schon im Prozess, das zu verlangsamen, schon länger. Und wir schulen gerade auch unsere Mitarbeiter um von der Produktion auf diese Blu-ray-Discs auf Mikrolinsen. Das heißt, wir wollen nicht, wie die Firma verkleinern, wir wollen nicht Leute entlassen oder so. Deswegen, wir steigen langsam aber sicher oben auf diese Mikrolinsen und nutzen die Facilities halt dafür, ne? Damit das nicht verschwendet wird. Und daran sieht man, okay, das ist schon länger in Bewegung, das ist schon länger im Plan und die konkreten Schritte sind schon da. Weißt du, es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es etwas ist, wo sie wirklich sich davon abhalten lassen. Außer, ne, es kommt halt irgendwie, wie gesagt, schon wieder so ein Legislaturkörper oder eine Legislaturebene dazu, die sagt, nee, dürft ihr nicht. Ich meine, das wäre super, wenn das passiert. Die Sache ist, ne, also um es mal aufzurollen, ich meine, jetzt, wo wir wissen, okay, es ist nicht nur GTA 6, ne, es ist so ein breiteres Ding, wir können ein paar Vermutungen anstellen, warum das jetzt passiert. Ich kann mir halt vorstellen, dass es so, dass, also die Frage, ne, wie genau kam dieser Samen, ne, war es so, dass Rockstar schon länger diese Idee hatten und sich dann so gedachten, wenn GTA 6 dieses Modell salonfähig macht, warum machen wir das nicht allgemein so? Ne? Oder war es, okay, Sony hat einfach die Publisher informiert, hey, das wird so sein. Und dann Rockstar waren einfach die Ersten so. Und jetzt, wo Rockstar... Ich glaube, das ist so oder so, ich glaube, das begünstigt sich, ne? Dass Rockstar dieses Modell den Leuten schmackhaft machen. Es ist das größte Spiel aller Zeiten, ne? Du kommst nicht drum rum. Und wenn du es da akzeptierst, dann wirst du es auch bei anderen Sachen akzeptieren, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das so der Gedanke ist. So. Was genau bringt Sony das? Ich habe die einzelnen Gründe schon mal ein bisschen aufgerollt. Ich meine, an den einzelnen Blu-ray-Discs, ne, du musst ja immer noch die Verpackungen an die Händler schicken, du musst die Verpackungen produzieren, bla bla bla. Das ist so eigentlich der Großteil der Kosten. Wenn du die Discs selbst nicht produzierst, dann kann man sagen, okay, auf lange Sicht, ne, Kleinvieh macht auch Mist, das muss sich ja irgendwie läppern, also das ist bestimmt ein netter Bonus für Sony. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der einzige Grund ist. Ne? Der Hauptgrund muss ja sein, wie gesagt, dieses Gefühl von Kontrolle, dieses Element von Kontrolle. Wir wollen genau kontrollieren, wie Leute mit unseren Spielen interagieren. Aber es ist auch so, okay, du trainierst ja Leute so jetzt endgültig auf den digitalen Markt. Ne? Also der Anteil an Menschen, die Spiele über Disc kaufen, ist geschrumpft. Je nach Region ist es besonders. Also ich würde sagen, Deutschland wahrscheinlich und England, das sind so ein paar stärkere Regionen, auch speziell Japan natürlich. In den USA ist es ein bisschen einseitiger gegenüber digital. Das macht auch Sinn, wenn man sich die Infrastruktur anguckt in den USA. Also es ist einfach ein deutlich weniger vernetztes, deutlich weniger dichtes Land. Und ne, da irgendwie in Laden, also du musst halt, wenn du in den Laden gehen willst, um dir ein Spiel zu holen, da musst du halt fahren, weißt du, du musst eine Weile lang im Auto fahren. Amazon ist nicht ganz so vernetzt, also es ist schon krass, wie dieser kulturelle Unterschied da ist. Nichtsdestotrotz, ne, es gibt einen großen Teil von Leuten, die immer noch physisch präferieren, die physisch kaufen würden. Und dadurch, dass sie, ne, selbst wenn du diese Box-Version hast, wenn du dann diese Realisation hast, so, warte mal, ich hätte es mir auch genauso gut im PlayStation Store kaufen können und dann hätte ich nicht mehr ein nutzloses Stück Plastik ins Regal stellen müssen. Und ich hätte nicht rausgehen müssen und bla bla. Dann denkst du vielleicht beim nächsten Mal eher darüber nach, vielleicht soll ich es direkt bei PlayStation kaufen und dann, guess what, dann müssen sie den Gewinn nicht mit den einzelnen Retailern, also Amazon, Mediamarkt, Saturn, Walmart, Best Buy, was auch immer, Müller, müssen das nicht damit teilen. Und das ist so ein perfides Ding, weil auf der einen Seite, das ist auch schon länger so ein Thema, ne, also die Konsolenhersteller brauchen die Retailer, um ihre Konsolen zu verkaufen. Ne? Das macht ja einfach Sinn, dass du irgendwen brauchst, der deine Konsolen lagert. Du kannst die ganze Distribution nicht alleine stemmen. Du brauchst die ganzen großen Hersteller. Und für die großen Hersteller macht dieses Modell nur Sinn, wenn sie dann auch langfristig daran verdienen können. Ne? Wenn sie auch langfristig Spiele verkaufen können. Ich weiß, es gab mehrere Retailer, als Xbox angekündigt hatten, dass sie ihre ganze First Party über Game Pass anbieten, kam auch die Meldung von vielen Retailern, hey, das finden wir uncool, wir werden jetzt keine Xbox-Spiele mehr auf Lager haben. Oder sorry, auch, also nicht nur Spiele, sondern auch keine Konsolen. Ne? Weil für uns, wir machen nur Verlust damit dadurch, dass wir auch Konsolen verkaufen. Wir stellen uns da quer. Ne? Das heißt, an sich willst du es ja nicht mit den Retailern verscherzen. Und du brauchst ja auch, also es ist so ein weirdes Ding, weil du brauchst ja an sich auch diese Sichtbarkeit bei den Retailern. Ne? Also speziell so ein Fall GTA 6, es ist das Normie-Spiel der Normie-Spiele. Du musst ja den Leuten signalisieren, oh hey, guck mal hier, Mediamarkt, wir haben GTA 6. Ne? Das ist ja inhärent eine riesige Form von Marketing. Das heißt, die ganzen, also deswegen machen Rockstar das ja auch. Ne? Deswegen machen Rockstar auch nicht einfach nur eine digitale Version im PlayStation Store oder Xbox Store. Sie wollen in den Läden präsent sein. Das ist für die wichtig. Das ist für die alle wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn du Leute langfristig darauf trainierst, wäre es nicht einfacher, wenn ich die Sachen eh einfach im digitalen Store kaufe, also anstatt mir diese leere Box reinzustellen? Bla bla bla. Auf lange Sicht würdest du dir die Retailer schon ficken. Ne? Und das müssen ja Sony auch irgendwie einkalkuliert haben. Und der Gedanke, der mir da kam, ist die ganze Chip-Krise aktuell an sich. Ne? Konsolen und generell, also Spiele, Hardware, die werden bestimmt, also mindestens die nächsten 2 Jahre, vielleicht sogar die nächsten 3, 4, 5 Jahre, hoffentlich nicht die nächsten 6, 7 Jahre, mal gucken, Konsolen werden zu einem unbezahlbaren fucking Nischenprodukt. Und vielleicht habe ich jetzt ein bisschen zu sehr den Aluhut auf, aber ich denke mir so, vielleicht ist das Teil der Rechnung. Vielleicht das Konsolenmodell von, okay, wir verkaufen die Sachen so mit Verlust, vielleicht barely break-even, und machen das Geld wieder rein mit den Spielen. Vielleicht wissen sie jetzt, okay, wir können die Konsolen einfach nicht mehr so günstig anbieten. Das trägt sich nicht. Das heißt, stattdessen zielen wir mit der Preispolitik eher auf ein Nischenpublikum ab, ne, als ein Massenpublikum. Vielleicht stellen wir das Modell für die nächsten Jahre um auf so ein Boutique, so ein Nischen-Luxury-Luxus-Modell um, mit hohen Preisen, einer niedrigen, ich hab BW abgebrochen, deswegen keine Ahnung, aber also niedriger Masse an Verkaufen Einheiten, Digga, ich bin durch, aber einer hohen Marge pro Verkauf, ne? Also eher im Bereich Apple, weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass das das Modell wird. Und dann, wenn das dann der Fall ist, würde es sich ja auch natürlich ergeben, vielleicht brauchen wir die Retailer gar nicht. Vielleicht, wenn wir eh auf so einem niedrigen Level produzieren und uns an die absoluten Hardcore-Leute richten, vielleicht können wir die Distribution dann auch selbst stemmen. Vielleicht ist es okay. Ich kann mir vorstellen, dass das so der große Plan ist, das große Sony-Endgame. Vielleicht ist es zu weit hergeholt, aber keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass sie damit auf die Nase fliegen. Jetzt natürlich, das ganze Ding hat jetzt so ein bisschen eine Debatte losgetreten. Es gibt ganz viele Idioten, die sich zum Mord melden müssen und sagen so, also mich interessiert das nicht, ich habe seit 20 Jahren kein Disc gekauft, Digga, ist mir scheißegal. Dann hast du auch also diese Behauptung von wegen diese so Korinthenkackerei von wegen, okay, wusstest du eigentlich, dass du, wenn du eine Disc kaufst, dass es eigentlich auch nur eine Lizenz ist und dass du dir das auch theoretisch wegnehmen könntest? Ich dachte so, Digga, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, selbst wenn das so im Legal Speak so ist, in der Praxis ist es ja, okay, ich habe ein Spiel, es ist drauf, die Konsole ist designed, es zu spielen, auch wenn sie offline ist. Ne? Also, als die PS5 rauskam, war sie schon kompatibel mit PS4-Spielen. Du musstest nicht irgendwie noch ein Update machen, du musstest nicht irgendwie die für die Spiele irgendwie einzelne Patches runterladen oder so. Du kannst auf einer offline PS5, die du kaufst, The Last Guardian dir reinballern, ohne Patch, und dann läuft's mit 60 FPS, weil sie zum Launch keinen Frame Cap haben, weißt du? Also, das ist technisch so gegeben. Und dann, es gibt halt so viele Leute, die so einen total verzerrten Eindruck haben davon, wie so die aktuelle Release-Landschaft funktioniert. Also, wie Spiele gehandhabt werden, wie physische Spiele gehandhabt werden, was da drauf ist, bla bla. Ein Großteil der Spiele ist sehr gut spielbar über die Disc. Und ich meine, über Präservation allgemein, ich weiß nicht, ob wir bei Hitstop schon darüber gesprochen haben, aber ich würde allen recht geben, die sagen, ey, wenn du eine Disc in deinem Regal hast, ist es ja nicht wirklich Präservation, ne? Du willst ja eigentlich ein Ding haben, das so auf alle Zeiten für immer und ewig quasi verfügbar ist. Also zum Beispiel durch Piraterie, ne, dass du irgendwie eine öffentliche Bibliothek hast, wo du die Spiele einfach runterladen kannst. Da stimme ich dir auch zu. In der aktuellen Realität ist es einfach so, dass eine Disc einen praktischen Nutzen hat. Ne? Die Disc hat den praktischen Nutzen von, okay, ich hab's, mir kann's keiner wegnehmen, ich habe keine Online-Anbindung, um die ich mich kümmern muss. Deswegen auch bei so Sachen, wo ich mir um so ein Delisting Sorgen machen muss, ne, so Sachen wie die Marvel Collection von, also die neue Marvel Collection, die rauskommt von Capcom, da habe ich mir ganz bewusst die Disc-Version geholt, weil ich dachte so, ey, es ist so ein Artefakt, ich hab's jetzt für immer, für den Rest meines Lebens, und ich kann's immer reinlegen, was ich will. Und das gibt mir so ein sehr wohliges Gefühl. Und dann kommen auch diese ganzen Gachas von wegen, weißt du eigentlich, dass Discs, dass sie Discrot haben, dass die Discs auf lange Sicht zerrotten und dann nicht mehr funktionieren? Blablabla. Digga, das ist auch so ein Ding, wo so viel Missinformation verbreitet wird. Das ist komplett anekdotisch. Das passiert so fucking selten. Also ich weiß nicht, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen, ne? Also wie wurde die Disc produziert, Chemikalien, wo lebst du, bla bla bla. Ich kann dir sagen, ich habe es noch nie erlebt in meiner Sammlung, und ich kann dir auch sagen, in meinen Lebzeiten wird keines meiner Spiele Discrot kriegen. Ja? Da bin ich mir zu 100% sicher. Ich würde darauf wetten. Wird ein bisschen dauern, bis ich die Wette gewinne, aber und dann bringt's mir was. Aber ja. Ich find's einfach so dumm, dass Leute das sehen, wie ihnen diese Rechte so nach und nach entzogen werden und wo diese fucking beschissenen Firmen sich mehr und mehr rausnehmen in der Zeit und das dann runterspielen mit diesen ganzen anekdotischen Scheißargumenten, weißt du? Es ist so fucking dumm, Alter. Und ich glaube auch, also ne, ich will auch nicht den Konsumenten an sich die Schuld geben, gar nicht, ne? Es ist immer größer, es ist immer Kapitalismus, es ist immer der ganze Scheiß. Aber ich finde es halt schon krass, dass wir die letzten 15 Jahre damit verbracht haben, dass dieses ganze Thema so runterzuspielen. Ne? Also, dass Gabe Newell quasi mit seinem Steam-Bienenstock ankam, ne? Hat uns mit dem Honig gelockt, mit günstigen Preisen, und es ist voll convenient und bla bla bla. Und jetzt ist es allen scheißegal, ob sie ihre Spiele besitzen oder nicht. Ich finde das schon krass. Ich meine, auf dem PC war das ja immer so ein Thema. Auf dem PC war so Besitz von Spielen oft nicht so gegeben, weil ne, es ist sehr einfach, so Spiele zu kopieren. Und dann Entwickler waren sehr overprotective darin, wie sie die Spiele quasi schützen wollten. Das ist, ich glaube, PC-Gamer waren schon immer so darauf getrimmt, dass ihnen das egal sein kann. Und dass ihnen so physische, also Spiele, die physisch funktionieren und sich so auch installieren lassen, dass sie das einfach nicht wertschätzen. Aber ich find's speziell jetzt krass, dass dann auch Leute sagen, also dass Leute das so als Gacha gegen Sony und für Steam oder so nehmen. Ich habe das sehr, sehr oft gesehen, wo so, warum soll ich mir jemals noch eine PS5 kaufen? Weil Steam ist ja eh besser und so. Und ich habe so, Leute, ihr habt, ihr habt diese Realität, die bei Sony kommt, habt ihr bei Steam schon seit 10 Jahren. Also ihr lebt schon darin, ihr habt es akzeptiert, ihr habt es geschluckt. Und, Digga, ich weiß nicht. Also natürlich gibt's, also auf Steam ist es ja möglich, dass Spiele veröffentlicht werden und sie haben keine invasive DRM. Du kannst die Spiele frei kopieren, sie sind nicht mal in den Account gebunden, bla bla. Das ist ja, das gibt's ja tatsächlich. Aber das ist selten. Und mir kann auch keiner erzählen, dass es den Leuten nicht scheißegal ist, insgesamt. Ich meine, Resident, also jedes Capcom-Spiel verkauft den Großteil seiner Einheiten auf dem PC, auf Steam. Und Capcom so ist eine der berüchtigsten Firmen, was DRM angeht. Auf dem PC müsst ihr klarkommen mit DRM, die so invasiv ist, dass sie eure Performance nicht mehr macht. Weißt du? Und dann wollen mir Leute erzählen, dass das irgendwie okay ist. Und viel besser als so die Realität, die jetzt bei Sony kommt. Ich check's nicht, Digga. Also, dass dieser Umstand genutzt wird für diese dummen fucking Konsolengrabenkriege, wenn's was ist, worüber, also wofür wir uns interessieren müssten, in jeder Hinsicht, weißt du? Also, diese ganzen Steam-Idioten, die müssten ja viel eher für GOG argumentieren, wo auch nicht jedes Spiel DRM-frei ist, aber wo zumindest so der Spirit der Plattform war, okay, jedes Spiel ist DRM-frei. Ihr besitzt es tatsächlich, du kannst es auf ein Speichermedium einmeißeln, weißt du, und dann hast du es für immer. Ich meine generell, GOG ist super, weil es ist sehr einfach, Spiele bei GOG zu klauen. Und deswegen in der Hinsicht sind sie halt präserviert quasi, weißt du. Keine Ahnung, Digga, also es ist echt, echt scheiße. Wenn wir jetzt darüber sprechen, so, ey, wenn ihr wissen wollt, was ist so meine persönliche Einstellung dazu, ich bin auch ganz ehrlich, ich bin jetzt tatsächlich, nach diesem ganzen Talk, ne, ich würde jetzt davon ausgehen, dass ich so voll drakonisch bin und total strikt, was meine eigenen Käufe angeht. Nee, gar nicht. Also ich habe auch mehrere Spiele. Ich fand es interessant, Björn Speckhofst hat auf seinem Podcast erzählt, er hat sich noch nie oder fast noch nie ein Spiel Vollpreis im digitalen Store gekauft. Ich glaube, er meint so, ja, eine einzige Ausnahme war vielleicht Wukong, weil es es halt nicht physisch gab und er hat auch keinen Review-Code bekommen. Aber ansonsten, wenn es um, also wenn es, er meinte so, wenn es mehr als 40 Euro ist, dann will ich eine physische Version haben. Und ich finde das interessant. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin ganz ehrlich, also diese Idee von das Spiel, das so an den Preis zu binden, da war ich eh nie so da drin. Mir geht's eher so um, okay, mache ich mir Sorgen um den Besitz so, weißt du? Muss ich mir Sorgen machen, dass ich es wirklich noch in 20 Jahren besitze? Das ist mir eher viel wichtiger. Und dann ist mir auch, also ich bin auch preis-conscious so, weißt du? Ich find's gut, wenn es Preis-Competition gibt. Ich meine, deswegen sind ja auch Nintendo, wir haben so viel Panik gemacht wegen 80, 90 Euro, weißt du, wegen den ganzen Spiele. Und dann, guess what, wenn du jetzt tatsächlich auf Amazon gehst, ich meine, was kostet Bonanza gerade auf Amazon? Ich gehe jetzt mal auf Donkey Kong, Bonanza, es kostet 60 Euro. Also, das ganze Drama und am Ende hat halt der Markt entschieden, Market World, 68 Euro. Der Markt hat entschieden, ey, nee, das ist einfach der bessere Preis. Weißt du, das ist eher der Preis, den Leute zahlen wollen und es ist auch okay. Und das kannst du nur geben, wenn du einen gesunden Retail-Markt hast. Und deswegen bin ich eher bei physischen Spielen. Also deswegen, oft kriege ich sie auch früher. Ne? Ich zahle weniger Geld. Ich habe ein cooles Spiel, das ich verkaufen oder ausleihen oder was auch immer kann. Also das mag ich alles daran. Ich bin trotzdem nicht drakonisch, was ich sagen. Also ich habe schon das eine oder andere Spiel digital gekauft. Ich hatte, also speziell bei Fighting Games habe ich mir das eine oder andere digital geholt im PlayStation Store. Auch bei der, also ich hatte eine Xbox One X damals, als DMC5, Resident Evil 2 und Sekiro rauskamen. Das war auch krass, ja, Alter. Ich habe mir DMC und Resi habe ich mir digital geholt, weil ich sie, ich wollte diesen ganzen Pre-Order-Shit, was auch dumm ist, also macht es nicht, lasst euch nicht von Capcom verarschen in der Hinsicht. Aber ja, ich wollte sie halt so Midnight spielen, bla bla bla. Okay. Da gab es schon den einen oder anderen Fall, wo ich mir Vollpreis ein digitales Spiel gekauft habe. Deswegen, ich bin da gar nicht so drakonisch. Und ich mag einfach diese Idee nicht, dass die Preise von einer einzigen Firma kontrolliert werden. Und das ist ja das, wo Sony hin will. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob die PS6 dann für mich noch interessant wäre. Also das, ich meine, wir haben eh so viele fucking Probleme, was die aktuelle Landschaft angeht. Also generell der AAA-Markt ist am Ende, westliche AAA ist am Ende. Die PS5 wird eh noch ewig weiter unterstützt. Ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen. Ich hab eine PS5 Pro. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine stärkere Konsole brauchen werde in der Hinsicht. Ich sehe für mich wenig Kaufargumente für eine PS6. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Also, und ich muss auch sagen, ich kann einfach nur hoffen, also A, dass es rechtlich irgendwie noch einen Ausweg gibt und B, dass Nintendo zumindest dem treu bleiben. Also das, ich habe das Gefühl, dass Nintendo, zum einen merkst du, das wissen auch viele nicht, ne? Diese Game Key Cards, ne? Die sind scheiße. Ich mag das auch nicht, dass das Spiel nicht drauf ist. Aber man muss denen zugutehalten, du besitzt diese Game Key Card und du kannst sie verkaufen. Du kannst sie verkaufen, du kannst sie ausleihen, es ist deins, weißt du? Und soweit ich weiß, sind sie nicht an den E-Shop gebunden. Sie sind an einen separaten, so distinkten Server gebunden. Das heißt, zum Beispiel, sagen wir, du holst dir die Pragmata Game Key Card und du kriegst sie vor Release. Ne? Du kriegst sie ein paar Tage früher. Du kannst dir das Spiel runterladen und du kannst es direkt spielen. Also da gibt es anscheinend keine Sperre. Und das finde ich schon sehr pro-consumer. So, sie haben es eigentlich so pro-consumer wie möglich gemacht. Natürlich, das Ding an sich ist scheiße so. Aber es war halt auch so ein technisch bedingtes Ding und ich kann auch nicht so mad sein auf Nintendo in der Hinsicht, weißt du? Irgendwo sehe ich es halt, weißt du? Ich kann mir nur erhoffen, dass sich das noch bessert, dass sie hoffentlich irgendwann. Also ich sag immer, die Idee hätte sein sollen, okay, sie haben Karten, auf denen das Spiel drauf ist, und dann wird es einfach von der Karte auf deine Festplatte oder auf deinen internen Speicher installiert. Das würde diese ganzen Probleme lösen und es wäre wahrscheinlich auch günstig und so. Keine Ahnung. Ja. Ich habe halt bei Nintendo den Eindruck, ne, A, Japan ist ein so wichtiger Markt und Japan, da wirst du damit nicht durchkommen. Also das ist denen schon sehr, sehr wichtig. Aber auch dadurch, dass Nintendo einfach eine familienfreundlichere Firma ist und dass sie es in der Hinsicht immer so einfach wie möglich machen wollen. Sie wollen nicht. Also ich glaube, aus der Hinsicht ist es sehr wichtig, Eltern können in den Laden gehen, sie können das Spiel kaufen, sie müssen nicht irgendwie mit Codes hantieren oder so. Sie wollen das so einfach wie möglich handhaben wie möglich. Ich hab dreimal wie möglich gesagt, sorry. Aber ja. Ich kann nur hoffen, dass sich Nintendo nicht vom Dämon irgendwie verführen lassen. Beschissene Sache. Ich guck mal, ich bin sehr gespannt, was sich dazu tut. Mal gucken. Okay, Leute. Kommen wir zum Thema der Woche. das ist auch, wie gesagt, ich habe es mir so ein bisschen aus dem Finger gesogen. Ich wollte etwas nehmen, was wo ich Knöbel jetzt nicht zu viel Gesprächsstoff wegnehme quasi, ne? wo ich so ein bisschen alleine drüber schauen kann, komfortabel. Und das kam, der Gedanke kam mir einfach bei dieser ganzen so Diskussion. Es gab so einen Thread auf Reset Era, wo eine Person meinte, ja, ob ich meine Medien besitze, ist mir eigentlich scheißegal. Also ich hol's mir, ich spiel's durch und dann gehe ich zum nächsten Ding. Und es gibt eh zu viel Shit, dass ich meine alten Sachen replayen würde. Und dann hast du auch, was finde ich eine dumme Ansicht so, sind wir ganz ehrlich, aber es gibt ja generell so, okay, weil alles so scheiße läuft, ich sehe mehr und mehr diese Gegenbewegung so, eine Return mit einem V, das Metal Return, to the old days, fucking, hol dir einen alten iPod, kauf dir CDs, deinstallier Spotify, deinstallier Netflix, und das dann auch mit Spielen, weißt du, dass du dann so dich von der aktuellen Apokalypse so ein bisschen ausklingst und dann die guten alten Zeiten genießt. Und ich glaube, das geht in so eine, das ist so eine ganze Industrie an Videos mittlerweile. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt. Also, ne, googelt mal nach so, googelt. Also, gebt mal bei YouTube irgendwie einen iPod oder MP3-Player oder so ein Scheiß. Ihr werdet da sehr, sehr viel Content finden. Es gibt auch so einen Kanal, der heißt Isaac OS, der macht viel bei so Retro-Handheld. Und der schiebt das immer auf diese Schiene von, okay, ich finde die aktuelle Welt sehr anstrengend und diese Handhelds, das gibt mir sehr viel Das gibt mir so eine Wärme und so ein wohliges Gefühl und ich bin da gern drin so.
Ich glaube, das hat diese Nischenindustrie, die hat schon ein bisschen was so Verklärtes. Ich habe halt das Gefühl, dass mit den eigentlichen Inhalten gar nicht so krass interagiert wird. Es ist eher so, wir zelebrieren diese Ästhetik von allen Sachen. Ich glaube auch, es gibt einen sehr krassen Unterschied so zwischen so ästhetischen Retro-Gamern, die diese Ästhetik propagieren, die Spiele sammeln, bla bla bla, aber dann über die einzelnen Spiele nicht viel zu sagen haben und dann auch über die einzelnen Spiele nicht viel reden. Ich glaube, ihr kennt diesen Klassiker von, okay, Typ, der sich ein Steam Deck holt, die ganzen Emulatoren aufsetzt, einen Screenshot von jedem ersten Screen macht in jedem Bild, in jedem Spiel, das dann postet und dann so 10 Minuten zockt und dann diese Sachen nie wieder anfasst. Das ist so ein sehr nerviges Klischee, das ich auch ein bisschen problematisch sehe. Ich glaube, worauf hinaus, weil es so, ey, das gibt's alles und das ist ein bisschen corny und ein bisschen cheesy, aber da ist so ein wahrer Kern in der Tatsache einfach von, hey, lasst euch nicht von dem reinen Markt steuern. Lasst euch nicht einfach nur davon steuern, was gerade rauskommt, sondern versucht mal irgendwie organisch Interessen zu entwickeln und speziell in alten Spielen. Ich meine, ich kann ja sagen, ich habe ja jetzt das Star Fox Remake genommen als Vorwand, um Star Fox 64 ganz mal richtig ausgiebig zu spielen. Also viel ausgiebiger, als ich es sonst hatte. Und in der Hinsicht habe ich mich ja ein bisschen vom Markt steuern lassen. Ne? Ich habe gesagt, okay, das kommt raus, deswegen spiele ich das alte Ding. Die Sache ist, A, will ich behaupten, okay, allein, dass ich das alte Ding mir angeguckt habe und nicht einfach nur das Remake. Und dann auch nicht über Nintendos Kanäle. Ne? Ich habe nicht die NSO-Version gespielt. Ich habe das auf meiner Hardware mit ganz viel Klapperdarsch gespielt. Auf meine Art und Weise. Also da habe ich meinen freien Willen gezeigt. Und nicht einfach gesagt, okay, das Remake ist jetzt draußen, ich warte auf das Remake und dann spiele ich einfach das und dann alles andere interessiert mich nicht. Das ist so der erste Punkt. Die zweite Sache ist halt, okay, ich würde mal davon ausgehen, irgendwann hätte ich Star Fox halt gegrindet. Weißt du, irgendwann hätte ich es mir eh vorgenommen. Das war immer so auf meiner Bucketlist. Ja, ich habe es jetzt ausgenommen für Content, für Algorithmus, für Synergie, bla bla bla. Das ist auch so ein bisschen Brain Poison. Da bin ich auch nicht ganz befreit von der Form oder so. Aber an sich finde ich das schon einen gesunden Umgang mit so einem Spiel. Und ich finde es halt immer schade, dass es, also gefühlt, dieser Impuls, etwas zu spielen, kommt irgendwie immer nur aus dem Zeitgeist. So, es muss im Zeitgeist irgendwie gerade stattfinden. Es muss ein Remake geben, es muss ein Re-Release geben, bla bla bla. Ansonsten gibt es für mich keinen Grund, das zu spielen. Ich finde das schon sehr, sehr schade. Ich meine, ich habe ja eingangs erzählt, dass mein meistgespieltes Spiel gerade ist Tetris the Grandmaster. Es ist ein arschaltes Arcade-Game. Und ja, auch da war der Zeitgeist so ein bisschen anders, ne? Also die Tatsache, ey, sie haben es auf der Switch released, Grandmaster 4. Aber ich glaube, selbst das, ne, das ist so, ich habe das Gefühl, viele aktuelle so Gamer, so in der Gamer-Bubble, wollen einfach nicht ausbrechen, wollen einfach nicht mal gucken oder Zeit verbringen mit Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Ich finde, Spiele sind jetzt nicht inhärent interessant, weil sie aktuell sind. Ich finde generell, eines der größten Probleme der Spieleindustrie oder der Spiele-Medienlandschaft ist, dass wir uns von einem aktuellen Release zum anderen hangeln, ohne Pause, ohne Reflexion, ohne wirklich eine Geschmackspalette zu entwickeln an Spielen. Die Geschmackspalette des modernen Gamers und speziell also Leute, die in der Medienbranche arbeiten, ist halt komplett definiert und komplett eingefangen von aktuellen Releases. Und ich habe so, also speziell bei so einem Spiel wie Star Fox, ne, das halt gar nicht so in aktuelle Muster reinpasst. Ich war halt überrascht, dass es so gut ankam, wie es ankam. Aber selbst da gab es viele weirde Takes, wo man einfach merkt, dass Leute mit sowas keinen Kontakt mehr haben. Und dass Leute diese Art Spiel gar nicht mehr gewohnt sind und nicht wissen, in welche Schublade sie das stecken müssen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde viele aktuelle Spiele, die rauskommen, unfassbar uninteressant. Das hängt natürlich auch sehr, ich habe einen sehr eigenen Geschmack, ich habe einen sehr boomerigen Geschmack auch. Ich denke nur, okay, warum interagiere ich mit Spielen? Ich interagiere mit Spielen, weil ich finde, dass sie interessant sind. Ich finde einzelne Spiele interessant. Ich finde, aus diesem einzelnen Spielen kann ich etwas Neues oder Bedeutendes oder wirklich Eigenständiges lernen. Ich finde Spiele nicht interessant, weil in der Hinsicht von, oh mein Gott, ich muss immer über das aktuellste Ding reden. Ich finde, die Industrie an sich, es ist ja nichts Erfüllendes. Es bringt dich ja, also mit der Industrie zu interagieren, bringt dich ja als Mensch oder als so geistig nicht unbedingt weiter. Und ich habe das Gefühl, wir hätten einfach mehr davon, wenn wir uns aussuchen würden, was wir spielen, anhand dessen, was bringt mich spirituell oder auf eine bedeutende Art und Weise als Mensch weiter und nicht anhand von, okay, was ist gerade aktuell? Ich habe das Gefühl, also speziell, ich bin so froh, dass ich nicht als Mainstream-Kritiker arbeite, weil, Digga, also ich würde mein Hirn so frizieren, in dem Prozess 40 Stunden jeden Monat in irgendeinen Slop reinzustecken, was in irgendeinen RPG-Slop, der austauschbar ist mit 100 anderen Sachen, die mechanisch genauso funktionieren, wenn ich stattdessen 200 Stunden in Tetris Grandmaster spielen würde. Also ich, Digga, ich habe von Tetris Grandmaster 1 in die ganze Zeit, die ich da reinstecke, habe ich als Mensch mehr von, als wenn ich gespielt hätte das Dragon Quest 7 Remake, Lego Batman, was kam noch raus letztens? Ich habe Monster Hunter Wilds relativ schnell abgebrochen, also nach den Credits, das ist nicht schnell genug. Was kam noch raus, Alter? Yoshi, das neue Yoshi-Game. Wobei, ich meine, vielleicht ist es gut, keine Ahnung. Der Nintendo Glazer kommt mit was raus. Oh mein Gott, Code Vein 2 kam raus. Ja, what the fuck? Na, so ein Scheiß. Fucking Neo 3, Digga. Digga, stell dir mal vor, ich hätte die Tetris-Zeit in Neo 3 gesteckt. Oh mein Gott, stell dir vor, ich hätte die Tetris-Zeit in Romeo is a Dead Man gesteckt. Ich weiß nicht, Digga. Also, ich habe das Gefühl, wir geben unsere Aufmerksamkeit auf so viel mit. Auf so, so viel mit. Also Videospiele sind so... Es kommen... Alle haben sich ja gar nicht, dass es zu viele Videospiele gibt. Dass der Markt zu fucking voll ist. Und ich bin ganz ehrlich, der Markt ist zu voll in der Hinsicht, dass viele dieser Spiele einfach mit sind. Und nicht gut. Und ich wünsche einfach, wir würden uns als Industrie ein bisschen mehr konsolidieren. Vielleicht... Oh Gott, das klingt so scheiße, ne? Aber ich... Ne, ich find's ja gut, dass Leute einen Job haben und sich verwirklichen können, ne? Ich denke nur, wenn dann halt nichts dabei rauskommt, was so gesellschaftlich und ich meine, ne, gesellschaftlicher Wert entscheidet sich jetzt nicht dadurch, dass es viele Leute spielen, bla bla bla. Leute, ich drifte hier in eine komische Richtung ab. Ich glaube, ich sollte. Vielleicht mache ich den Sack zu. Wir kriegen hier gerade den sehr zynischen Seat. Ja. Um es mal in eine positive Richtung zu lenken, ne? Also wie gesagt, ihr habt ja mich über Tetris am Anfang reden gehört. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Knöbel, Leute. Ich brauche Knöbel. Ja. Es ist ja offensichtlich ein Spiel, das mir sehr, sehr viel gibt und das, auf dem ich sehr viel Bedeutung und Freude und was auch immer rausziehe. Und ich hoffe einfach, dass ich damit Menschen inspirieren kann. Weißt du? Ich hoffe einfach, dass ich dass das irgendwie zeigt, man muss nicht, also ne, wir sind ja, ich meine, wir sind jetzt nicht der erfolgreichste Podcast Deutschlands, aber wir sind so auf dem Weg. Wir haben gerade unseren ersten Payout gekriegt bei Steady. Und ich meine, irgendwann mal wieder von leben können, ne? Und ich werde meinen Ansatz an Spiele nicht ändern. Ich werde nicht einfach aufhören, den Großteil meiner Zeit mit altem Scheiß zu bringen. Ich werde immer noch, also bis ans Ende meines Lebens werde ich mir aussuchen, was ich spiele, basierend darauf, wie ich Bock habe. Und nicht darauf, was auf dem Kalender ist. Und ich glaube, das wird jetzt meinen so Erfolg als Content Creator nicht minimieren. Ich bin am festen Glauben. Und B, ich glaube, ich habe auch mehr davon als jemand, der Spiele spielt. Ich glaube, ich habe davon mehr als Mensch. Als wenn ich jetzt, keine Ahnung, was hier noch so? Oh mein Gott, Darwin's Paradox, das Ding. Ja, das soll auch voll mit sein, oder? Wenn ich da, Digga, hätte es mir wirklich was gebracht, das zu spielen? Sind wir mal ehrlich, hätte es mir wirklich was gebracht, Darwin's Paradox zu spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, selbst die 2-3 Stunden, selbst die eine Stunde fürs Ausprobieren, ich habe mehr davon, wenn ich das in Tetris reinstecke. Das ist so ein bisschen die Idee, die ich hier propagieren will. Okay, Leute. Das war eine sehr chaotische und ranty Ausgabe von, eine Solo-Ausgabe von Hitsub FM. diese Woche. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Ich hoffe, das hat jetzt ne, so ein bisschen den Knöbelschmerz gelindert. Ich hoffe, ne, er ist nächste Woche wieder bei uns und dann haben wir eine reguläre Folge und dann machen wir auch die ganzen normalen Segmente. Aber ne, das musste jetzt raus. Ich glaube, das waren da waren viele Themen drin, die auf die wir nicht länger sitzen können. Und ja, bitte unterstützt uns auf steady.hitstopfm.de. Bitte hört unser Star Fox Review oder guckt es euch auf YouTube an. Bitte guckt unsere Star Fox Wertungskonferenz mit Alex. Bitte lest auch Alexes Beiträge zu Star Fox und Ex-Zodiac. Da war sehr Gutes dabei. Also er hat ein volles Review für Star Fox und eine Empfehlung für ein kleines Indie-Game namens Ex-Zodiac, das Star Fox sehr nachempfunden ist. Und wir sehen uns bald. Bye, bye.